da hatte sie doch mal, als Kind vielleicht, etwas gehört, was größer war als ihr kleines Leben. Etwas, das mehr im Leben bedeutet, als nur das raffgierige Streben nach Geld und die Sorge um die nächste Lieferantenrechnung. Ob es so gewesen ist, wissen wir natürlich nicht. Der Wirt und die Wirtin aus Bethlehem sind natürlich ausgedachte Figuren, die so in der Bibel nicht vorkommen. Beim Evangelisten Lukas heißt es schlicht, weil sie sonst keinen Raum in der Herberge fanden. Also schließen wir daraus, dass es eine Herberge, also eine Unterkunft für Reisende gegeben haben muss. Und da gehört natürlich auch ein Wirt dazu. Und der hatte bestimmt auch eine Frau. Also könnte es ja doch so oder so ähnlich gewesen sein. Was war das also für ein Zitat, das der Wirtin da aus weiter Ferne eingefallen ist? Es stammt vom Propheten Jesaja, der einige Jahrhunderte vor der Geburt Jesu gelebt hat. Seine Predigten und Aussprüche sind gesammelt und aufgeschrieben worden und über Generationen in den jüdischen Synagogen vorgelesen. Sie gehören zu den heiligen Schriften der Juden und sind auch für uns Christen wichtig. Wir finden sie in dem Teil der Bibel, den wir Altes Testament nennen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. In unserer Gemeinde ist Licht in diesem Jahr der Aspekt von Weihnachten, den wir besonders betonen wollen. Weihnachten als Lichterfest ist aber auch sonst eine sehr beliebte und gern benutzte Kombination. Präsident Barack Obama soll in seinen Weihnachtskarten in diesem Jahr geschrieben haben: Möge das Licht der Feiertage auch ihr Fest erleuchten. Weltanschaulich neutral muss er ja sein. Aber welches Licht kann dann gemeint sein? Die beleuchteten Schneemänner im Vorgarten? Wie praktisch, dass Weihnachten bei uns in die dunkle Jahreszeit fällt. Da kommt die ganze Beleuchtung viel besser zur Geltung. Ich frage mich dabei, was eigentlich die Leute auf der Südhalbkugel der Erde machen, bei denen jetzt gerade Sommer ist. Das Licht von Weihnachten ist mehr als nur Kerzenschein und Festbeleuchtung. Es wurde vor langer Zeit angekündigt und wirkt sich aus bis heute. Aber schauen wir es uns noch einmal genauer an. Die Prophezeiungen aus dem Alten Testament haben ja verschiedene Adressaten. Die ersten Hörer, die Menschen aus dem Neuen Testament, und wir heute. Wer hat vermutlich als erstes diese Worte von Jesaja gehört und in welcher Situation? Ich habe mich damals schlau gemacht und bei einem Theologen nachgelesen und habe da Folgendes gefunden. Zur Zeit des Jesaja war das Großreich der Könige David und Salomo schon längst in zwei Teile zerfallen. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Der Assyrerkönig Tiglath-Pileser III. Hat in den Jahren der syrisch-ephraimitischen Koalition, das war um die Jahre 734 bis 722 vor Christus, beträchtliche Gebiete des Nordens in sein Großreich einverleibt. Jesaja und auch andere Propheten deuten diese politischen Umstände im Auftrag Gottes als Gericht, als Folge der Untreue, die das Volk Gottes mit seinen Königen sich geleistet hatte. Sie hatten nicht mehr nach Gottes Ordnungen und Regeln gelebt, hatten Gott vergessen und ihren Bund mit ihm. Diese Zeit der Fremdherrschaft war eine Zeit der Gottesferne, war also Finsternis. Und obwohl zu dieser Zeit der endgültige Untergang des Nordreichs und auch des Südreichs wohl noch nicht vollzogen war, verkündigt Jesaja schon da die Rettung, die Gott seinem Volk nach der Zeit der Finsternis verheißt. Mit dem Licht, das er beschreibt, bricht ein neuer Schöpfungsmorgen, eine neue Welt für das Gottesvolk an. Darum ist die Wende, die Jesaja ankündigt, mehr als eine politische Befreiung. Sie ist wie ein großes Licht. Wenn Finsternis die Erfahrung der Abwesenheit Gottes meint, dann ist das Aufgehen des Lichtes die Erfahrung der Nähe und der Zuwendung Gottes. Und die Rettung kommt durch Gott selbst, nicht durch die Menschen, die sich mit eigener Kraftanstrengung von der Macht der Feinde befreien könnten. Nein, Gott selbst kämpft für sie und er sendet einen Retter. Aber keinen neuen Kriegsherren, kein Elitekämpfer mit einer Spezialeinheit, sondern ein Kind. So heißt es einige Verse weiter: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist so etwas wie der Entwurf einer Geburtsanzeige. Und wir hatten ja hier in der Gemeinde in diesem Jahr zum Glück einige. Ja, der Entwurf einer Geburtsanzeige, die einmal um die Welt gehen wird. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dieses neugeborene Kind ist ein echter Lichtblick. Er ist ein großer Hoffnungsträger. Die Geburtsanzeige des Kindes, das geboren wird, wird Jubel und Freude auslösen. Der Jubel gleicht dem Jubel in der Ernte. Denn bei diesem neugeborenen Kind wächst etwas auf und da gibt es etwas zu ernten. Die Freude an der Geburt des verheißenen Kindes gleicht der Freude an der Beute, die ausgeteilt wird. Denn es ist wie Weihnachten. Bei diesem neugeborenen Kind häufen sich die Geschenke. Da bekommt jeder geschenkt, was er zum Leben braucht. Aber die Geburtsanzeige, die Jesaja entwirft, bleibt zunächst 700 Jahre in der Schublade, bis es soweit ist und das Kind schließlich geboren wird. Dann ist es endlich soweit und der Jubel und die Freude über die Geburt des verheißenen Kindes ist mitten in der Nacht auf den Hirtenfeldern von Bethlehem zu hören. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Steht in Lukas 2. Eine Geburtsanzeige ist aber noch nicht vollständig, wenn die Namen des neugeborenen Kindes fehlen. Die vollständige Geburtsanzeige heißt daher: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst. Sofort wird deutlich, das sind keine gewöhnlichen Namen wie Tim, Jan oder Max. Diese Namen sind Königsnamen, es sind Ehrenbezeichnungen. Diese Namen sind so etwas wie ein Regierungsprogramm. Sie zeigen, was der neugeborene König vorhat und was er tun wird. Und damit sind wir bei dem zweiten Adressatenkreis dieser Prophetie. Die Menschen in Galiläa und Judäa, die erneut unter einer Fremdherrschaft lebten. Diesmal waren die Römer die Besatzer und wirklich frei fühlten sich die Juden nicht. Als Jesus als Baby auf die Welt kam, haben ihn zunächst nur wenige erkannt. Nur die, denen es von Gott selbst, durch Engel oder in Träumen, offenbart worden war. Seine Mutter Maria, Josef, die Hirten, die Gelehrten aus dem Osten, der alte Simeon und Hanna, die Prophetin im Jerusalemer Tempel. Aber dann, als er mit seinen Jüngern durch das Land zog, in großer Weisheit von Gottes Reich lehrte und Kranke heilte, als er am Kreuz starb und am dritten Tag von den Toten auferstand, zu Gott in den Himmel zurückkehrte und an Pfingsten den Heiligen Geist ausgoss, irgendwann in dieser Zeit begriffen seine Nachfolger: Dieser Jesus ist der von Jesaja verheißene Retter, der Messias, der Immanuel, Gott mit uns. Und sie fragten sich, wo kam er nochmal her? Und wie waren die Umstände seiner Geburt? Und Matthäus und Lukas schrieben es auf, damit die nachfolgenden Generationen die Verknüpfung herstellen konnten von den Verheißungen des Jesaja zu Jesus, der von sich selbst sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht von Weihnachten hat einen Namen, Jesus Christus. Er ist kein kleines Baby geblieben, sondern er lebt heute noch und bringt Licht in unser Leben, wenn wir ihn lassen. Dieses Licht ist, wie schon gesagt, mehr als nur der romantische Kerzenschein oder die energiesparende LED-Lampe. Das Licht Gottes, das durch Jesus zu uns kommt, ist die Veränderung von der Dunkelheit zur Helligkeit. Menschen, die gefangen sind in Resignation, bekommen wieder Hoffnung. Kranke erleben Heilung. Ein neuer Anfang in zerrütteten Beziehungen wird wieder möglich. Die Wirtin in unserem Theaterstück hat das recht deutlich gemacht. In unserem täglichen Alltagskampf vergessen wir Gott. Wir tun so, als hinge unser Wohl und Wehe nur von uns selbst und unserer Arbeit ab. In Geld suchen wir unsere Sicherheit, in Egoismus unser Heil. Oder wir glauben Versprechungen von falschen Ratgebern, die uns weismachen wollen, dass man nur bestimmte Produkte kaufen oder bestimmte Rituale durchführen müsse, dann ginge es einem gut. Die gute Nachricht von Weihnachten ist nicht nur die Geburt eines Kindes, auch wenn das allein schon eine gute Nachricht ist, sondern die wirklich gute Nachricht ist, dieses Kind ist Jesus, der Retter der Welt, der aus uns schuldbeladenen Menschen befreite Kinder Gottes machen kann und macht. Durch ihn ist Veränderung möglich. Ein Beispiel dafür habe ich in dieser Woche in einer Zeitschrift gelesen. Dort wird eine Geschichte erzählt, die vor ungefähr 12 Jahren in Guatemala passiert ist oder angefangen hat. In dem Ort Amalonga wurden auf einmal fantastische Ernteergebnisse erzielt, ein Vielfaches dessen, was zuvor produziert worden war. Ein Foto zeigte eine Karotte, die so groß wie ein Männerunterarm war. Dies geschah, nachdem die Menschen des Ortes zum Glauben an Jesus gekommen waren. Was war passiert? In dieser Gegend herrschten Aberglaube und Alkoholismus in einer zerstörenden Allianz. Die Menschen waren bitterarm und ertranken ihre Hoffnungslosigkeit in billigem Fusel. Genau das, was Jesaja ein Leben in der Finsternis und den Schatten des Todes nennt. Gleichzeitig lebten sie in einer Gegend mit unglaublich fruchtbarer Vulkanerde. Als sie durch den Glauben an Jesus Christus erkannten, dass sie durch ihn Hoffnung für ihr Leben haben konnten, wurden sie von den alten Bindungen frei, fingen an, den Boden zu bestellen und ernteten so viel, dass sie den Überfluss verkaufen konnten. Nun fahren sie Mercedes-LKWs mit christlichen Aufklebern, hieß es in dem Bericht, um ihre Waren zu transportieren. Solche Erfahrungen sind Zeichen der Herrschaft Gottes. Aber wir warten noch auf die ewige Vollendung. Noch leben wir nicht im göttlichen Friedensreich. Noch leiden Menschen unter menschengemachten Konflikten und Kriegen oder Naturkatastrophen, die auch zum Teil die Folgen dessen sind, dass der Mensch sich über Gott stellt und seine Regeln und Ordnungen außer Kraft setzen will. Aber Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Und dann wird dies alles ein Ende haben. Und er wird sein Reich für alle sichtbar aufrichten. Bis dahin leben wir als Menschen, die darauf warten, dass Gott sein Versprechen einlöst. Wie damals zur Zeit des Jesaja, wo die Geburtsanzeige für Jesus für 700 Jahre in der Schublade verschwand. Und doch ist etwas anders. Jesus lebt. Und durch seinen Heiligen Geist erleben wir jetzt schon Zeichen seiner Herrschaft in unserem persönlichen Leben, wo wir bei uns selbst Veränderung feststellen. Wir erleben sie in unserem Umfeld, da wo wir das Licht Jesu zu anderen Menschen bringen, indem wir ihnen Gutes tun und sie so durch uns die Liebe Gottes spüren lassen. Und wir erleben sie weltweit durch unser Gebet, wenn wir uns berühren lassen von der Not von Menschen in anderen Ländern, wie zum Beispiel im Gebetsgottesdienst im November. Und wenn wir dann hören, wie Gott eingegriffen hat. Auf einer Karte las ich den Spruch, mit dem ich schließen will. Wirklich Weihnachten wird es erst, wenn Jesus nicht nur in Bethlehem geboren wurde, sondern auch in unseren Herzen. Mit den nächsten 2 Liedern möchten wir Jesus einladen, bei uns persönlich und in unserem ganzen Land einzuziehen. Amen.